Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Hallo nach München.
Hallo nach Innsbruck in die Bergdoktor-Residenz, habe ich letztens geschrieben. Fand ich irgendwie eine ganz süße Bezeichnung für eure Wohnung. Na, wie geht's?
Gut, gut geht's. Wie ist es bei dir?
Gut. Ich habe tatsächlich Race Week, die erste dieses Jahres, wenn man so will. Und weiß noch nicht so ganz, was ich davon halte. Also ich freue mich, aber ich merke schon jetzt, dass ich so ein bisschen in der Unruhe verweile und dass ich mir schon jetzt so ein bisschen Gedanken drüber mache, über die Wettkampfernährung und so weiter. Das geht jetzt alles los und das ist alles irgendwie immer wieder aufs Neue, so ein bisschen aufregend. Aber mir geht's gut. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja.
Wann geht's denn nach Berlin?
Am Freitag fahre ich los und am Sonntag ist der Lauf. Und ich bin ehrlich gesagt wahnsinnig gespannt drauf, weil ich war ja auch schon beim Berlin Marathon vor ein paar Jahren und da war die Stimmung ja auch absurd. Und ich habe mir sagen lassen, dass der Halbmarathon schon auch, dass der natürlich nicht ganz so groß ist, aber schon auch sehr von seiner Stimmung lebt. Und darauf freue ich mich sehr. Also ich bin sehr gespannt auf das Wochenende, ja.
Könntest du dir so ein kleines pinkes Fähnchen an so einem langen Stab, so wie beim Radfahren, am Rücken machen? Weil dann könnte ich im Stream schauen, ob ich dich sehe. Da werden so viele Menschen sein und es wäre einfach schön, wenn du einen Wiedererkennungswert für uns alle einrichten würdest.
Irgend so einen kleinen Wimpel, der dann aufragt.
Genau, aber so eine 3 Meter lange Stange, wo da dran ist.
Ja, die würde auch bestimmt überhaupt nicht stören beim Laufen. Nee, ich kann mir gern was überlegen, aber mal schauen. Vielleicht lasse ich mir was einfallen. Aber
oder eine Ananas auf dem Kopf, weil dieser Läufer, der immer mit einer Ananas auf dem Kopf läuft, wird immer eingeblendet.
Boah, aber ja, vielleicht. Nee, ich glaube, das mache ich nicht. Außer vielleicht nur den oberen Dings abschneiden, weil der balanciert ja eine ganze, oder?
Ja, völlig verrückt.
Nee, also darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber ja, ist irgendwie verrückt, Ida. Jetzt sind wir schon im April, oder?
Ist die Aufregung eine andere als vor einem Trailrennen? Weil es ist ja ein flaches Straßenrennen, also ein Halbmarathon. Mhm. Ist die Aufregung anders für dich?
Ja, interessanterweise schon. Ich weiß auch noch nicht so richtig, warum. Also weil auf der einen Seite ist es ja schon so eine. Ja, also ich habe ein bisschen Respekt davor. Erstens, weil es halt echt. Am Ende des Tages hast du dann halt da eine Zeit stehen und dann der lässt sich nicht rütteln und die ist halt einfach so, wie sie ist. Und davor habe ich Respekt, dass meine Erwartungen vielleicht nicht erfüllt werden, die ich eigentlich habe und meine Wünsche an das Rennen. Aber ich bin nicht ganz so aufgeregt wie vor einem Traillauf, also zumindest jetzt noch nicht, weil es halt am Ende des Tages nicht meine Disziplin ist. Ich habe irgendwie immer noch so teilweise diese Gedanken, ja, es ist ja schon so ein bisschen mal zum Ausprobieren, weißt du? Und das versuche ich ehrlich gesagt gerade noch ein bisschen wegzuschieben von mir, weil ich will das halt schon ernst nehmen. Also, aber ich bin nicht ganz so angespannt wie vor einem Trailrennen.
Ja. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht, weil es gibt dir ein bisschen die Lockerheit, die wahrscheinlich uns sonst bei Trailrennen ein bisschen fehlt, dass wir zu verkopft sind, zu verkrampft, zu aufgeregt und ich glaube, so ein bisschen kann dieser Lockerheit ganz gut tun. Also ich glaube, es ist gar nicht mal schlecht.
Ja, vielleicht. Also ich glaube auch so ein bisschen, dass man halt, ich meine, allein das Gespräch, was wir letzte Woche hatten, so zieht man Terex an oder nicht, das ist halt alles so ein bisschen losgelöst von dieser Zange des Trailrunnings, sondern es ist halt so dieses, man darf ganz kurz mal, es ist zwar trotzdem laufen und es geht schon auch um was, weil wir haben dahin trainiert und dafür gearbeitet, dass es das, was rauskommt, was man sich wünscht, aber am Ende des Tages ist es dann halt auch so, ja, jetzt schlüpfe ich mal ganz kurz in die Rolle der Straßenläuferin für einen Tag und probiere mich da aus, aber ich darf dann auch wieder in meine Bubble abhauen und deswegen vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass das halt irgendwie aktuell zumindest noch so dieses Gefühl ist, mal schauen, was dabei rauskommt. Aber im Grunde geht es ja um nichts, so ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Es ist ganz interessant, ja. Aber ja, würde lügen, wenn es mich kalt lässt.
Ja, ich glaube, für dich geht es ja schon um eine Bestzeit, aber du hast halt eine andere Anonymität. Weißt du, du wirst nicht an der Startlinie stehen und jeder wird nochmal kurz mit dir abklatschen und der Stadiondurchsager, wollte ich schon sagen, wie nennt man das nochmal, Ansager oder Moderator wird sagen, die Kimi hat das Rennen gewonnen und jetzt ist sie hier eine der Favoritinnen, sondern du darfst einfach nur dich auf dich konzentrieren und ja. mit so vielen anderen Leuten am Start stehen, die jeder für sich ihre eigene Zielzeit haben. Und ich glaube, das ist schon ganz cool. Und wahrscheinlich laufen vorne so schnelle Leute, dass es dir jetzt auch nicht unbedingt um eine Platzierung gehen wird, oder?
Nein, absolut nicht.
Und ich glaube, das ist ja. vielleicht echt, also es kann, glaube ich, ganz gut für den Kopf sein und ganz gut Energie geben und vielleicht so einen Sternentag machen, wo eine super Bestzeit fällt und du so richtig viel Spaß hast.
Ja, es ist auch ganz spannend, weil wir haben das beide mal gesagt, von das ist schon ein bisschen länger her, mal in der Folge, dass wir uns manchmal so ein bisschen dahin wünschen, dass man bei einem Wettkampf quasi einfach untergeht. Also ich meine, bei Internationalen ist das ja noch teilweise natürlich so, aber nichtsdestotrotz kennst du ja viele, wenn du an den Start kommst oder du wirst erkannt und so weiter. Und dass man manchmal so ein bisschen das vermisst von früher, wo man halt einfach nur einfach war und keiner hat sich für einen interessiert. Und man ist halt in der Menge so ein bisschen anonym verschwunden. Und das ist natürlich dann mit einem anderen Druck auch verbunden für sich selbst. Und genau das habe ich am Sonntag, ja. Weil da wird sich kein Mensch für mich interessieren. Und das ist, ja, darauf freue ich mich ehrlich gesagt sehr, weil da kannst du einfach mit einem anderen Gefühl wahrscheinlich im Start stehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich behaupte, dass bei jedem Trail-Wettkampf alle Augen nur auf mich gerichtet sind. Das meine ich damit nicht, sondern es ist, wie du sagst, natürlich ein anderes Gefühl. Und die Leute, um die es an dem Tag geht, die stehen ganz woanders und die stehen vorne und ich mache einfach mein Rennen. Und das darauf freue ich mich sehr, ja. Genau.
Ja, so ein bisschen wie bei den ersten Trailrennen. Nur, dass ja. du zumindest nicht noch, also ich hatte bei meinem ersten Trailrennen auf jeden Fall im Kopf am Start, kann ich diese Distanz bewältigen, weil es für mich die längste Strecke bis dahin je war. Mhm. Und kann ich die Höhenmeter bewältigen? Und das weißt du ja, dass du es kannst. Und du bist ja auch schon so Straßenrennen gelaufen. Deswegen, die Sorge hast du ja nicht mal. Also ich glaube, es kann echt beflügeln.
Ja, also ich bin gespannt, weil es einfach... Ja, es ist einfach ich habe am Wochenende zum Philipp gesagt, ich habe halt Respekt vor dem Schmerz, weil es wird ab einem Punkt echt wehtun und so. Das ist halt bei so, also ich meine, das ist bei Trails auch so, aber es ist halt einfach so dieses auf die Uhr und komplett Pace beibehalten.
Ja, eben. Vor allem, wenn man zu schnell angeht, da kriegt man sofort die Quittung.
Das
ist dann doch was anderes, wie wenn man beim Trail um eine Platzierung läuft, wenn man genau schwarz auf weiß seine Zeiten sieht.
Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Aber ja, schauen wir mal.
Wir werden es verfolgen und die Daumen drücken und ich bin auch gespannt, was du nächste Woche berichten wirst, wie es war.
Ja, und noch zu dem Schuh ganz kurz. Ich hatte den ja letztens dann in meiner Story drin.
Ja, sehr vorbildlich.
Ja, ich habe dran gedacht und es war ganz witzig, was da für Rückmeldungen kamen, weil es war schon so dieses, mein Gott, Kimi, also den Namen von dem Schuh hättest du schon mal auf dem Schirm haben können. aber ja, ich habe den jetzt noch ein paar Mal probiert und bin sehr zufrieden mit meiner Wahl. Deswegen,
genau. Du hast den Namen jetzt so schnell nicht mehr vergessen. So kannst du es sagen.
Ich weiß zumindest, dass es ein Adi Zero ist, ja. Aber genau.
Ja, schön. Dann frage ich dich direkt, ob du ein Training der Woche hast.
Das Training der Woche.
Ja, und ich habe... ich muss echt so ein bisschen überlegen, aber ich habe heute einfach einen sehr unspektakulären Dauerlauf am Freitag. Also das waren wirklich einfach nur 90 Minuten. Und ich bin mit Philipp zusammengelaufen mal wieder, weil der war ja jetzt eine Weile verletzt. Und jetzt waren wir am Freitag mal wieder zusammen laufen und wir sind einfach nur eine entspannte 5:30-Pace zusammengelaufen. Und das war irgendwie eben, weil so ein... unspektakulär klingt so negativ, aber meine ich gar nicht, einfach so ein unaufgeladenes Training war und einfach nur dieses, man läuft Schritt für Schritt die Zeit ab und nebeneinander her und auch ohne Musik war für mich tatsächlich am Freitag sehr angenehm. Ich meine, ich hatte ja auch neben mir jemanden, der mit mir gelaufen ist, aber unabhängig davon halt mal keine 80er, 90er Lieder im Ohr zu haben und einfach mal befreit davon zu laufen, war irgendwie ganz schön und der Lauf war wahnsinnig unaufregend, aber dadurch was sehr Besonderes irgendwie und hat mir sehr gut getan und war so ein perfekter Einstieg in die Ostertage. Und deswegen, weil es so schön war, ist es mein Training der Woche. Ja. Und weil es halt auch schön war, mal wieder mit Philipp zu laufen, natürlich. Einfach zusammen mal wieder zu laufen. Deswegen habe ich diesen Lauf heute mitgebracht.
Ja. Das klingt gut, das klingt irgendwie harmonisch. Also, ich muss gerade sagen, ich habe überlegt, also wenn Johannes und ich ausmachen, wir machen einen lockeren Dauerlauf im Flachen, dann sieht das so aus, dass er erstmal voll die Pace macht, die ersten Kilometer. Und nicht, ja, dass es bei 35 ist, sondern dann sage ich irgendwann, Johannes, wir wollten den lockeren Dauerlauf machen.
Aber ist das nicht so ein bisschen so eine, also ich will es jetzt nicht nur auf die Männer natürlich schieben, aber also beim Philipp ist das schon auch ab und zu Thema, dass er schon auch manchmal so ein bisschen schiebt, aber ich will das gar nicht von mir wegweisen, vielleicht bei mir schon auch manchmal, dass man so ab und zu so versetzt läuft, einfach weil man dann halt so ein bisschen pushen will und dass der andere dann wiederum so irgendwann so zurückpfeift, so hallo, wir laufen zusammen und nicht gegeneinander. Ja, finde ich ganz witzig. Aber an dem Tag war es wirklich so, dass wir einfach harmonisch, wie du sagst, nebeneinander hergelaufen sind und da wirklich auch gar kein Zeitdruck oder sonst was drin war und ich diese Pace auch sehr genossen habe. Das war genau so vom Gefühl her das, was ich, also schneller hätte ich an dem Tag gar nicht sein müssen oder sein wollen. Und ja, das war sehr angenehm tatsächlich. Ja.
Zum Thema Musik, weißt du, ob du beim Berlin-Halbmarathon Musik hören darfst oder hast du es eh nicht vor?
Ich hab's nicht vor, auf keinen Fall. Okay. Nee. Ich glaube schon, dass man es darf, wo weiß ich gar nicht.
Ich weiß es auch nicht genau. Eigentlich, es gibt ja viele Straßenläufe, wo man es darf. Aber ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher, ob das da von Lauf zu Lauf entschieden wird oder.
Also ich glaube, bei dem Lauf wäre es fast schade, wenn man mit Musik läuft, weil du ja am Rand so viel hast, also zumindest ist das meine Vorstellung davon, dass da so viel Stimmung ist. Ja. Wozu? Und ich merke auch im Moment, also ja, dass mir ab und zu die Musik gerade wieder auf den Keks geht. Ich meine, ich höre halt jeden Tag bei beiden Einheiten immer Musik. Irgendwann hast du es halt auch alles gehört. Und im Moment ist es gerade wieder so dieses, setzt es mich eher unter Druck, das richtige Lied zu finden, als dass es mir Energie gibt. Aber ich habe ja schon, ich weiß gar nicht, vor 2 Jahren oder so bei den 4 Trails bin ich das erste Mal ab der zweiten Hälfte ohne Musik gelaufen und seitdem tatsächlich nicht mehr mit Musik bei Wettkämpfen gelaufen. Deswegen, genau, im Training immer, bei Wettkämpfen nie. Aber ja, jetzt vielleicht sogar von der Stimmung sowieso nicht. Mal gucken. Aber ja.
Ja, wenn ich so Phasen habe, also bei mir ist es eher so, dass ich mal Phasen habe, wo ich gerne Podcasts höre und dann habe ich Phasen, wo ich irgendwie einfach nicht mehr das Gerede, oder das klingt jetzt so fies, aber kein Gerede beim Laufen hören kann und dann muss ich auf Musik umwechseln. Aber dass ich so an Musik mich satt gehört habe, hatte ich, glaube ich, noch nie.
Doch, bei mir ist es auch so ein bisschen das, was du meintest, gerade mit dem Gerede. Das ist so generell so dieses, manchmal bin ich dann einfach, habe ich zu viel Input. Und dann muss ich die Hörer rausnehmen, weil dann merke ich, dass es mir eher Stress im Kopf verursacht und so alles so ein bisschen zu viel ist, als dass mir die Musik irgendwie dieses Abschweifende und dieses so gibt. Und da bin ich gerade mal wieder. Das habe ich so wirklich nicht oft im Jahr. Meistens ist ganz klar die Musik für mich absolut hilfreich. Aber jetzt im Moment ist es eher so dieses, nee, jetzt stresst es mich gerade eher beim Laufen und dann lasse ich die Kopfhörer von Anfang an weg. Aber das passiert sehr, sehr selten. Aber wenn es passiert, dann muss auch ganz dringend der Kopfhörer aus dem Ohr raus. Ja, dann ist irgendwie zu viel.
Ja, na dann musst du dir zumindest keine Sorgen machen, ob es erlaubt ist oder nicht.
So ist es.
Das ist noch leichter, die Frage zu beantworten.
Das stimmt. Was ist denn dein Training der Woche, Ida?
Mein Training der Woche ist mein Training von gestern. Ich habe im Anschluss an meinen Dauerlauf so ein 4 Kilometer langes All-Out-Läufchen gemacht. Also ich sollte den Anstieg von unten zu uns hoch versuchen, so schnell zu laufen, wie es geht. Und das sind von da, wo ich halt an die Zeit gestoppt habe, genau 4 Kilometer und 400 Höhenmeter. Und das war schon hart, kann ich sagen. Also ich bin so knapp unter 20 Minuten geblieben. Und ich habe echt nach dem ersten Kilometer so leicht Blutgeschmack im Mund gehabt, weil es halt auch wirklich nochmal einen Temperatursturz gestern gab und dann so super kalt war. Und ich war überrascht, wie hart es ist. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mir halt das vorher so vorgestellt. Naja, wie wenn ich jetzt mit 10% Steigung einfach kontinuierlich laufe, das wird schon nicht so hart. Und währenddessen war es dann aber doch ziemlich hart. Ich würde sagen, eher so Kilometer 1 bis 2 war richtig hart, weil im ersten Kilometer habe ich noch so gedacht, auch easy wird schon. Dann habe ich kurz gelitten und danach war es wieder okay. Danach ist es eigentlich recht schnell vergangen und es hätte meinetwegen auch länger als 4 Kilometer sein können, aber Kilometer 1 bis 2 war verdammt hart. Da habe ich die ganze Zeit auf die Uhr geschaut, die ganze Zeit hochgeschaut, was eigentlich ich immer sage, was man nicht machen soll beim Berg hochlaufen. Mhm. Und immer gedacht, boah, dieser Kilometer, ich komme einfach nicht weiter hoch. Also ich komme dem nicht dichter. Und es war echt interessant, mich selbst so zu beobachten, wie ich versucht habe, mich selbst auszutricksen. Mhm. Und wie 4 Kilometer, die wirklich kurz sind, dann doch einen kleinen Leidensweg zwischendurch haben können.
Ich habe dazu eine Frage, weil wenn du jetzt auch sagst, so der erste und auch zweite Kilometer waren so die schwersten fast. Wie lang brauchst du bei so einer Einheit, wo es ja schon auch darum geht, dich selbst quasi zu regulieren, in dem Sinne von, dass du nicht zu schnell losläufst, weil es ja doch, ich meine, 4 Kilometer mit 400 Höhenmetern ist natürlich in dem Sinne kurz, aber es ist trotzdem für eine Tempo-Einheit irgendwo auch lang, finde ich, oder für ein Intervall. Mhm. Wie lange brauchst du, um dich einzugrooven beim Tempo? Weil ich merke, dass mir das manchmal schwer fällt.
Ja, weißt, vor allem ist, ja, weil es ist auch so eine unangenehme Steigung, würde ich sagen. Mhm. Sie ist nicht flach und gleichzeitig ist es jetzt nicht so steil, dass du sagen kannst, naja, ist okay, wenn ich dieses Tempo durchhalte, weil mhm. wegen der Steigung wird es noch so hart werden. Sondern du musst schon, finde ich, pushen. Und dann, wenn du so merkst, okay, jetzt machen die Beine zu, jetzt wird's atmen richtig zart, dann habe ich eher das Gefühl, jetzt habe ich das Tempo gefunden. Ich finde es auch schwierig, da besonders, weil halt auf den ersten 300, 400 Metern sind noch ganz viele Häuser. Und dann fühlt man sich so beobachtet und will natürlich nicht zu langsam aussehen. Weißt mhm. du, was ich meine?
Natürlich.
Und gleichzeitig sind an verschiedenen Stellen hoch dann nochmal Hütten oder Bauernhöfe, was mir auch immer gut fürs Tempo geholfen hat, weil ich da einfach schneller geworden bin. Aber ich glaube, die ersten 500 Meter war ich ganz gut im Tempo und dann die zweiten 500 Meter habe ich sehr mit mir gehadert, ob ich jetzt zu langsam werde oder ob ich zu schnell bin. Und mhm. das war wahrscheinlich auch der Punkt, wieso es dann ab Kilometer 1 bis Kilometer 2 so hart geworden ist, weil ich einfach einen Moment lang zu viel Energie darin investiert habe, zu überlegen, ob das Tempo passt. Mhm. Und irgendwie, wenn ich sicher war, kann ich jetzt auf mein Gefühl vertrauen, dass ich im Tempo bin oder bin ich ein bisschen zu langsam oder zu schnell. Und ich hatte natürlich auch noch keinen Maßstab, was ich sonst über diese Strecke brauche, weil ich bin es jetzt schon einige Male hoch und runter gelaufen, aber halt immer locker oder halt progressiv und nicht so, dass ich versucht habe, okay, jetzt gebe ich nochmal alles, diese 4 Kilometer da hoch, als wäre ich im Rennen. Mhm. Und das, ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, wahrscheinlich ab dem Moment, wo es sich besser angefühlt hat, also ab Kilometer 2 war ich in meinem richtigen Schritt, in meinem richtigen Rhythmus, aber bis dahin war es so ein Auf und Ab.
Mhm. So ein Reinfinden irgendwie, weil ich habe ja. das auch ganz oft gerade bei so bisschen, bei so kürzeren, also auch so bei 400ern oder so, dass ich so gerade die ersten 2, würde ich sagen, das ist bei mir immer noch so ein Reinfinden, also ich habe auch manchmal das Gefühl, meine Bewegung ist dann zu unkoordiniert, mhm. also das ist dann noch nichts irgendwie, was zueinander passt, sondern eher so dieses zu schnelle und gewollte, wie sagt man denn, hippelige miteinander. Also so Bewegungsabläufe, die noch nicht so richtig effizient sind, sondern eher gewollt schnell sind. Mhm. Und das raubt ja auch wahnsinnig viel Energie. Ja, deswegen ist das immer, gerade bei solchen Sachen, finde ich wahnsinnig schwierig, bis man dann da wirklich drin ist. Ist ja meistens schon entweder der Intervall vorbei oder die Hälfte rum oder keine Ahnung. Aber ja.
Ja, da war es ja dann auch fast die Hälfte, wenn ich sage, bei mhm. etwa 2 Kilometern. Und es 4 Kilometer waren. Aber also an sich, ich bin super zufrieden mit dem, wie es dann gelaufen ist. Und es hat mir auch Spaß mhm. gemacht. Aber es war interessant, weil ich echt so die ersten 2 Kilometer waren echt ein Auf und Ab. Und ich habe so ein bisschen mit mir gehadert. Und mhm. ja, es war auf jeden Fall cool. Es ist was zum regelmäßig Wiedermachen und messen, wie man sich verbessert.
Ja, das ist eh cool, weil du halt wirklich vor deiner Haustür quasi so eine Strecke hast, wo du auch Vergleiche anstellen kannst mit dir selbst. Also wie fühlt sich, weiß ich nicht, in einem halben Jahr an oder wie viel schneller kann man noch werden? Das ist eigentlich ganz cool, so eine Leistungsrampe vor der Haustür zu haben. Das ist eigentlich ganz cool.
Ja, ich finde es auch, vor allem man kann die Sommer wie Winter ablaufen, die wird mhm. immer geräumt, weil es auch der Zuweg zu den zur Gondelstation nach oben ist, wo sie immer mit dem Auto hinfahren müssen, die Betreiber, was weiß ich. und meine Idee ist schon, dass ich das, oder unsere Idee, also Johnson meine, dass ich das jeden Monat einmal mache und man so den Prozess verfolgt. Ich bin mal gespannt, wie lange ich das cool finde und wann ich an dem Punkt bin, wo ich denke, oh, ja, jetzt ist meine Zeit schon gut, jetzt wird es richtig, richtig hart, sie zu knacken.
Ja, verstehe ich.
Mal schauen. Naja, du hast uns eine Erkenntnis mitgebracht, oder?
Die Erkenntnis der Woche.
Ja, aber wirklich nur, ich habe hier auch geschrieben, kleine, aber feine Erkenntnis der Woche. Weil ja jetzt auch auf die Sommerzeit umgestellt worden ist. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch festgestellt, weil auf einmal waren die Abende wieder oder länger und es war länger hell. Und das war nur meine kleine Erkenntnis der Woche, wie gut das tut fürs Gemüt, dass es länger hell ist, aber auch, dass man halt die zweite Einheit des Tages jetzt mit, also ohne Schwierigkeiten noch im Hellen machen kann. Und das ist einfach nur meine Erkenntnis der Woche, dass mir das, dass das sehr viel mit mir zumindest macht, dass einfach jetzt die Abende wieder länger sind. Ich bin gestern, ich war bei meiner Mama und bin abends wieder heimgefahren und kam aus der U-Bahn raus und war total überrascht, dass es um 6:30 halt immer noch komplett hell war. Und das war wirklich so, ach so, der Sommer kommt oder zumindest jetzt ist der Frühling da und so. Und das war schön und deswegen meine Erkenntnis der Woche, dass einfach, ja, lange Abende irgendwie auch gut sind für die Seele oder fürs Gemüt.
Mir ist das gestern so ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil ich deswegen so ein bisschen das Gefühl für die Uhrzeit noch nicht habe und viel zu lang wach war und dann heute Morgen so richtig schwer aus dem Bett gekommen bin. Ich habe so gedacht, oh, ich bin so müde, ich will gerne noch eine Stunde schlafen, weil ich halt echt durch die Helligkeit und halt auch, ich war eben, also dieses Treten, was eben mein Training der Woche war, damit war ich genau fertig. Also ich war genau wieder vorm Haus, als die Sonne und so weit untergegangen war, dass es halt wirklich nicht mehr dämmerig war, sondern es ist schon echt dunkel geworden. Und dann habe ich halt noch ewig Zeit gebraucht, um zu duschen, Nachbereitung zu machen, zu kochen, zu essen. Dann hat mein Bruder ein bisschen Schienbeinkantensyndrom. Dann habe ich ihm Videos gemacht, was er dagegen für Übungen machen soll und so. Und dann war es auf einmal so spät. Und dann habe ich gedacht, es ist irgendwie, es muss an der Zeitumstellung liegen, dass ich mein Zeitmanagement noch nicht so im Griff habe heute.
Noch eine Frage dazu. Das hat jetzt nicht ganz unbedingt was mit der Zeitumstellung zu tun, aber das ist ja, wie lang brauchst du, weil gerade wenn du abends so eine Tempoeinheit machst, die arbeitet ja noch so ein bisschen nach. Spürst du das dann also auch, weiß ich nicht, kannst du dann schlechter schlafen und so, weil so würde es mir, glaube ich, gehen. Dass ich wirklich meinen Körper noch eine Weile spüren würde.
Also wenn man jetzt den genauen Schlaftracker sich anschaut und so, merkt man das schon am Puls, dass ich auch länger gebraucht habe, um in Tiefschlaf zu finden und um so ein bisschen Ruhe zu finden. Aber ich war, also ich bin nach Mitternacht ins Bett gegangen, also bis dahin war es eigentlich schon länger her, dann wieder mein Training. Und eigentlich würde ich sagen, als ich direkt vom Training wiederkam, war ich so K.O., dass ich das Gefühl hatte, oh, ich könnte jetzt schlafen gehen. Und es war dann eher, dass je länger ich es hinausgezogen habe, desto wacher bin ich geworden.
Okay.
Ich hätte wahrscheinlich direkt mich ins Bett legen sollen, aber ich musste halt duschen, essen, so normale Sachen tun.
Es gab halt noch ein paar Dinge zu erledigen. Wie sehr hast du dich dann gefreut, dass wir heute um 8 Uhr morgens aufnehmen?
Nein, ich habe mich schon gefreut, aber ich finde immer, morgens aufnehmen ist schwieriger, weil ich lieber vorher nochmal laufen gehe, meistens dann nochmal gute Sachen einfallen oder halt Sachen, wo ich denke, das will ich gerne mal ansprechen oder dich fragen oder wie siehst du das eigentlich oder über unsere Community-Fragen nachdenken kann. Und das hatte ich jetzt heute Morgen eigentlich auch vor, aber dafür war es mir dann doch zu früh. Ich habe dann doch nur gefrühstückt und Kaffee getrunken und gedacht, das mache ich nach der Aufnahme.
Ja, das wollte ich dich sowieso, ist auch noch was mir jetzt einfällt, fragen, wann du lieber aufnimmst. Weil ich habe da tatsächlich jetzt im Zusammenhang mit heute drüber nachgedacht, wann es mir lieber ist, generell den Podcast aufzunehmen. Ich finde das eigentlich ganz interessant, weil ich finde, sowohl abends als auch morgens funktioniert für mich, aber ich habe jeweils eine andere Stimmung mit rein bei der Aufnahme. Und heute war ich tatsächlich so ein bisschen, weil wir sind ja beide tendenziell Morgenmenschen, glaube ich, würde ich sagen. Und ich habe heute aber tatsächlich auch so ein bisschen dann versucht, halt noch beim morgendlichen Dehnen hier mich so ein bisschen auf die Folge einzustellen. Und ich merke schon auch, dass es mir meistens abends, wenn der Tag quasi rum ist, leichter fällt, dann noch so ein den Podcast quasi als schöne Abrundung des Tages zu nehmen. Und da ist mein Hirn meistens ein bisschen wacher für die Aufnahme als morgens. Morgens ist das eher noch so ein, da muss ich öfter auf meine Notizen schauen als abends, so würde ich es beschreiben. Weißt du, wie ich meine?
Ja, verstehe ich. Und ich glaube, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich abends auch ein bisschen gelöster bin. Es ist egal, bei was, ob es um wichtige E-Mails geht oder um Sachen erzählen, die einem länger schon auf der Seele brennen. Also sowas geht abends einfach immer viel besser. Und am nächsten Morgen denke ich mir eher, oh Gott, habe ich das gestern Abend gesagt? Also morgens passiert mir das seltener. Ne? Ja. Aber ja, ich glaube, wir sind trotzdem keine Morgenmuffel und daher hoffentlich, es passt schon.
Ich hoffe, das kommt auch rüber, dass wir nicht muffeln. Also zumindest, nee.
Hier kommt der Sonnenschein.
Mal zwei. Ja.
Kommen wir zur Community-Frage. Du hast heute die erste mitgebracht.
Die Community-Frage.
Genau, beziehungsweise der Michael hat sie für uns mitgebracht und er hat uns gefragt, wann und warum man die Schuhe bei einem Ultralauf wechseln sollte.
Ich finde es eine interessante Frage. Ich finde, so ein Stück muss man das einfach für sich selbst entscheiden. Klar, es kann so Faktoren haben, wie dass einfach das Rennprofil sehr unterschiedlich ist. Zum Beispiel der erste Teil ist sehr technisch, der zweite super flach oder umgekehrt, sodass man mit unterschiedlichem Schuhwerk oder unterschiedlich profilierten Schuhwerk einfach auf dem einen oder anderen schneller ist oder sicherer unterwegs ist und deshalb wechselt. Ich habe einfach immer gern auch für den Kopf ein paar Wechselschuhe im Dropback. Meistens ist ja vorgegeben, an welcher Aidstation man einen Dropback bekommt oder wenn halt man verpflegt werden darf, kann man natürlich an all den Stellen, wo Hilfe von außen erlaubt ist, die Schuhe wechseln. Es ist bei mir nicht so, dass ich immer Schuhe wechsle, aber ich finde es ganz gut, das im Kopf zu haben, die Möglichkeit. Zum einen, falls irgendwas sein sollte mit dem Schuh, nicht, dass es bisher je so war, aber auch bei Nizza hatte ich das damals bei der World Series so, dass ich ab Kilometer 30 oder so einen Stein im Schuh hatte und da so draufgelaufen bin und es war super schlammig. Also ich hätte die Schuhe überhaupt nicht aufmachen können, um den rauszuholen. Und ich wusste die ganze Zeit, dass ich glaube, es war bei Kilometer 80 oder so oder 85, die Schuhe wechseln will. Und ich habe mir das so im Kopf verfestigt, dass ich da auf die schnellen Schuhe wechsle, dass obwohl ich total fertig war und eine richtig große Wunde unterm Fuß hatte, als ich dann da die Schuhe gewechselt habe, bin ich gefühlt mit zwei neuen Beinen aus der Verpflegung gelaufen. Mhm. Und habe halt so richtig mir das den ganzen Lauf über eingeredet, dass ich einfach schneller los in den Tritt gekommen bin, als wäre ich einfach weitergelaufen. Und es ist total, also es klingt total komisch und war wahrscheinlich nicht wirklich, dass der Schuh mich schneller gemacht hat, aber es war einfach nur da der mentale Aspekt. Und genauso hatte ich es aber auch schon in Istrien letztes Jahr. Da wollte ich gern Schuh wechseln, weil da ist es eben so, dass der zweite Teil sehr, sehr flach ist. Und da waren wir aber so dicht beieinander, die ersten vier Frauen, dass, weil wir immer innerhalb von 2 Minuten waren, dass nicht die Zeit war, die Schuh zu wechseln. Und dadurch, dass niemand anderes Schuh gewechselt hat, habe ich dann auch nicht Schuh gewechselt.
Okay.
Deswegen, ich würde sagen, ich lasse es so ein bisschen immer auf das Rennen drauf ankommen, auf den Verlauf, auf mein Gefühl. Aber ich finde es nicht schlecht, im Kopf zu haben, dass man im späteren Verlauf des Rennens den Schuh wechseln kann. Und natürlich, wenn man sich vorher mit der Strecke genau auseinandersetzt, kann man auch sehr genau sagen, wo der ideale Zeitpunkt zum Wechseln wäre oder ja, ob es einem wirklich was bringen würde, überhaupt Schuh zu wechseln. Ich bin einfach ein Fan davon, die Möglichkeit zu haben.
Ich habe eine Frage dazu, zu einem persönlichen Insight von dir, weil irgendwann ist ja das erste Mal, dass man ein längeres Rennen läuft, wo dann das erste Mal auch die Möglichkeit besteht, dass man Schuhe wechselt. Mhm. Also wirklich so dieses erste Mal. Und ich habe mich bei der Frage so ein bisschen gefragt, also wo das dann bei dir war, so das erste lange Rennen steht an, man plant ja dann auch und je länger die Rennen werden und je mehr Verpflegungspunkte es gibt und dann auch gecrewte Verpflegungspunkte, desto mehr braucht es ja auch eine Planung und eine Struktur einfach. Und dann kommt so diese Frage, wann wechselt man Schuhe und wechsle ich Schuhe überhaupt? Und war das für dich dann so eine Sache, die dich auch so ein bisschen im Kopf dann begleitet hat? Also hat es dich gestresst, dass jetzt diese Möglichkeit besteht beim ersten Mal, wo man das Ganze noch nicht so kennt, diesen Ablauf? Oder wie war das für dich, so diese wirklich mal zu planen, kann ich Schuhe wechseln oder generell dich darauf halt einzulassen, dass es diese Möglichkeit besteht? Weißt du, wie ich meine?
Ja.
War das so im Kopf dabei?
Also mein erster Ultra war ja eigentlich Innsbruck Alpine vor 2 Jahren, der 110er. Und da war es ja so, dass ich recht spontan entschieden habe, dass ich den laufe. Also ich habe gar nicht lange darauf mich vorbereitet, sondern wir haben einen Monat vorher oder so entschieden, wir probieren es einfach, weil ich so gerne unbedingt in dem Jahr mal einen Ultra laufen wollte und der vom Saisonplan einfach eher jetzt dann am Anfang reingepasst hat von der Regeneration her. Und dann war halt vorher so ganz viele Sachen, die mich unsicher gemacht haben. Der Mitternachtsstart, die Verpflegung beim langen Rennen, das Tempo finden beim langen Rennen, wie ziehe ich mich an, wenn es nachts kalt ist und regnet, weil es hat da ja zum Beispiel die ganze Zeit durchgeregnet. Dann, also es waren so ganz, ganz viele Faktoren, auch, dass ich halt wusste, an dem Tag oder am nächsten Tag kriege ich meine Tage. So viele Sachen, wo ich vorher wusste, das wird richtig schwer und eine andere Herausforderung, als wenn ich 20, 30 oder 40 Kilometer laufe. Und irgendwie hat dann auch alles, also ich weiß, dass ich bei dem Rennen auch einen Ersatzpaarschuh mit hatte, da habe ich aber nicht gewechselt, einfach weil es die ganze Zeit geregnet hat und alles nass war und ich dachte, wenn ich Schuh wechsle, ist es noch unangenehmer. Und zum anderen war halt echt alles von Anfang bis Ende anders, als ich es mir gedacht habe. Also wir sind gestartet um Mitternacht und ich hatte von Anfang an ja Bauchweh- und Magen-Darm-Probleme. Dann wir sind super schnell gestartet. Wir sind mit dem 80er ja zusammengelaufen und die Manon Bonnard ist da, glaube ich, den 80er gelaufen. Wir sind die ersten 4 oder 5 Kilometer deutlich unter 4 Minuten gelaufen und ich hatte mich darauf eingestellt, naja, so ein Ultra, da wird man schon langsam starten. Und der erste Teil ist halt einfach besonders laufbar. Und dann hat meine Verpflegung von Anfang an nicht funktioniert, weil ich halt echt so Magen-Darm-Probleme hatte, dass ich bei den ersten 2 Stellen nur die Toilette, das Dixi-Klo gesucht habe und nicht Flaschen ausgetauscht habe. Dann habe ich dadurch, dass ich halt nichts gegessen habe, so in den Morgenstunden ein richtig dolles Energieloch bekommen, was ich so auch noch nicht kannte von Rennen, weil sie einfach sonst gar nie so lang waren, dass ich halt so ein richtiges Energieloch hatte. Weil ich würde schon behaupten, dass ich auch durch das Nüchtern-Training von früher sehr, sehr lange mit Energiedefizit laufen kann. Aber so nach 6, 7 Stunden merke ich es auch extrem. Und das war halt da das erste Mal so. Dann, es waren einfach viele Sachen, die mir vorher im Kopf rumgeschwirrt sind, was interessant wird oder schwierig wird. Und alles ist eigentlich nach hinten losgegangen. Aber trotzdem war das Rennen ja ein tolles. Also es ist super für mich ausgegangen. Ich habe das Rennen gewonnen. Ich war mit der Zeit super zufrieden. Ich konnte hinten raus nochmal richtig gut schnell laufen und so. Also ich würde gar nicht mal sagen, dass es schlecht war, dass nichts nach Plan gelaufen ist. Aber ich glaube, wenn ich mich zu doll auf den Plan fixiert hätte, wäre es vielleicht schwieriger gewesen. Und ich bin schon daran gegangen, mal schauen. So ein bisschen so wie du jetzt an den Halbmarathon, weißt du, weil ich habe halt gedacht, naja, Ultra ist noch nicht meine Disziplin, mal schauen. Und irgendwie war das, glaube ich, eine bessere Herangehensweise, als wenn ich so richtig doll mich auf die Verpflegung, auf alles, was ich mir vorgenommen habe, festgenagelt hätte. Weil so habe ich einfach so ein bisschen ausprobiert, geschaut, gesehen, okay, das funktioniert nicht, okay, das klappt heute nicht, das muss ich nächstes Mal anders machen. Ich habe einfach sehr, sehr viel gelernt. Und so ein Stück hat mich das bei all den Ultras, die ich jetzt mache, habe ich immer so Momente, wo ich an diesen ersten Ultra zurückdenke und denke, naja, da habe ich es auch hinbekommen, obwohl ich nicht verpflegt war, da habe ich es auch hinbekommen, obwohl ich extreme Magenschmerzen hatte, da habe ich es auch hinbekommen, obwohl ich nicht, also weißt du, ich habe ganz oft so, wenn es richtig hart wird im Ultra, das Gefühl, wenn ich daran zurückdenke, macht es mich stärker, obwohl es natürlich vielleicht gar nicht so ist.
Jetzt muss ich sagen, also eigentlich war das nicht geplant, aber jetzt passt es einfach rein. Ich schiebe jetzt eine kleine Frage von mir rein, weil es wirklich passt.
Ja.
Ist ganz kurz gefragt. Glaubst du dann für Ultras, aber auch generell für einen Wettkampf, ist Naivität oder vielleicht nicht Naivität, das ist ein bisschen zu negativ belastet, aber Unvoreingenommenheit wichtiger und führt am Ende vielleicht zu einem erfolgreichen Lauf oder Struktur und Plan? Oder findest du, das kann man nicht so generell sagen?
Ich finde es voll schwer, weil, also wenn ich jetzt an deinen Straßenhalbmarathon am Wochenende denke oder da an meinen ersten Ultra, würde ich sagen, Naivität und dadurch die Lockerheit ist auf jeden Fall ein Plus. Weil du gehst einfach anders mit Herausforderungen um, du gehst anders in das Rennen, du freust dich anders über das Ergebnis, wenn du möglichst wenig Erfahrung hast. Und ich finde, Naivität kommt ja auch immer so ein bisschen von Unerfahrenheit. Ja, ansonsten, ich bin halt schon jemand, der eigentlich super gerne haargenau plant und strukturiert ist. Merke aber, dass gerade bei den Ultrarennen, wo unheimlich viel einfach schiefgehen kann, weil du läufst unheimlich lange, es ist eine super lange Strecke, es können so viele Sachen passieren, die man nicht beeinflussen kann, dass da das super genaue Planen und strukturiert sein schwierig ist, weil du ständig sozusagen deine eigenen Erwartungen dann nicht erfüllst. Und dann zusätzlich zu der Herausforderung, die gerade eh schon ist, ob das jetzt Verpflegung ist, ob das was auch immer ist, noch die Herausforderung im Kopf ist, oh, jetzt bin ich gar nicht mehr nach Plan. Und das, finde ich, ist, je länger die Strecken werden, desto schwieriger, weil du hast viel mehr Zeit zu scheitern, viel mehr Zeit drüber nachzudenken, dass du jetzt nicht mehr, dass es jetzt nicht mehr nach Plan läuft. Es ist einfach viel mehr Potenzial, dass was schieflaufen kann. So ein Stück würde ich mir bei den Ultras bisschen die Naivität, wie du es jetzt vorhin gesagt hast, oder vor allem halt die Lockerheit wünschen, dass ich mir wieder in Innsbruck sagen kann, okay, es ist jetzt heute das erste Mal, dass ich das mache. Und wenn meine Verpflegung gar nicht klappt oder wenn ich hier mich 1000 Mal verlaufe, dann ist das einfach so. Während ich jetzt sagen würde, boah, jetzt bin ich schon einige Ultras gelaufen. Klar, ich bin jetzt nicht super erfahren, aber jetzt bin ich schon ein paar Ultras gelaufen. Jetzt muss die Verpflegung besser klappen. Jetzt muss ich besser wissen, wie ich mich pace. Weißt du, also, dass ich einfach selber nicht so schnell mich aus der Bahn werfen lasse, wenn es mal nicht genau klappt.
Ja. Ja, wie siehst du das? Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, auch im Zusammenhang mit uns beiden, weil ich uns zwei schon auch, glaube ich, eher so in diese, wie du es gerade auch gesagt hast, eigentlich sind wir sehr gerne vorbereitet und auch strukturiert. Und ich habe halt so ein bisschen jetzt in den letzten Tagen auch so ein bisschen immer mal wieder über mich selbst nachgedacht, im Bereich, also auch so im Zusammenhang mit Leistungssport und so, weil ja Leistungssport schon ein Job ist, der natürlich Struktur und Vorbereitung mitbringt. Also das ist, schließt sich ja, das geht gar nicht anders. Aber ich würde mir manchmal für mich selbst tatsächlich einfach wünschen, dass ich, ein Plan ist schon gut und eine Struktur ist auch schon gut, aber ich krall mich da manchmal viel zu fest dran. Und du hast es gerade sehr schön beschrieben. In einem Rennen natürlich, je länger es wird, desto ungewisser ist es ja auch, aber auch bei den kürzeren Rennen kann ja im Grunde was passieren, was du jetzt nicht siehst im Vorhinein. Und ich glaube, wie du richtig gesagt hast, wenn dann da mal dieser Plan, den man sich vorher so fest in den Kopf gesetzt hat, wenn der dann einfach mal nicht funktioniert, weswegen auch immer, dann ist es ja ein zusätzlicher Stressfaktor. Und das kostet wahnsinnig viel Energie und man verliert die Energie dann in den Beinen und dann möglicherweise hat es dann blöde Folgen. Ich würde mir da für mich einfach irgendwie in Zukunft wünschen, dass ich da manchmal so ein bisschen dieses, ja, mein Gott, ich stelle mich jetzt hin, so wie jetzt am Wochenende und ich lasse es mal ein bisschen auf mich zukommen. Ich habe eine Idee und ich habe eine Struktur, die mich hält und die mir Sicherheit gibt, aber ich lasse mich auch so ein bisschen auf das ein, was halt kommt. Und das würde ich mir so ein bisschen mehr für mich wünschen. Und ich glaube tatsächlich, ohne dass ich weiß, ob das überhaupt stimmt, ist jetzt völlig nur von mir aufgestellt, dass zum Beispiel eine Courtney ein bisschen so tickt von dem, was ich von ihr mitbekomme von außen.
Ja, ich glaube, das ist viel auch Marketing. Also es ist schon alles sehr genau durchgeplant.
Okay, ja, da bin ich ein bisschen drauf reingefallen, aber nichtsdestotrotz.
Es wirkt ja auch sympathisch, wenn jemand sagt, ja, keine Ahnung, ich habe keinen keinen Verpflegungsplan, ich esse jetzt ein bisschen Gummibärchen und Pizza, mal schauen, wie weit ich komme.
Ja.
Genau, aber ist es nicht so. Also, ja.
Ja, ich glaube, dass mir das sehr gut tun würde, so ein bisschen mal diese Struktur auch ablegen zu können. Es fällt mir nur einfach wahnsinnig schwer, weil es ja schon auch so ein bisschen Sicherheit gibt, zumindest für den Kopf. Aber dass das auch wiederum, ich glaube, der Grat ist da sehr schmal. Bis wann gibt's mir Sicherheit und was, wo ich mich festhalten kann und was auch Sinn macht so. Und ab wann setzt's mich zu sehr unter Druck? Und wenn dann mal was nicht so klappt, dann bin ich völlig raus aus meinem Plan und dann verunsichert's mich und am Ende des Tages kostet's zu viel Energie. Deswegen finde ich es irgendwie eine ganz spannende Frage, was genau ist wichtig und richtig. Ich glaube, das ist natürlich auch super individuell, aber das hat mich in den letzten Tagen ein bisschen beschäftigt.
Ja, ich finde es super spannend. Es ist halt echt so, beim Ultra würde ich sagen, in 90% der Fällen geht der Plan nicht auf. Also in 90% der Fällen passiert was während des Rennens, weshalb du nicht mehr bei deinem Plan bleiben kannst. Aber dafür, wenn es mal klappt, dass du bei diesem Plan bleiben kannst, dann ist es natürlich ein super Rennen. Also ich würde sagen, für mich ist bis jetzt Istrien letztes Jahr ein super Rennen, weil da war es so, dass nahezu alles perfekt geklappt hat nach Plan. Ob das Verpflegung war, ob das der Rennverlauf war, ob das, also es war einfach alles von Start bis Ziel so wie es Best Case gewesen wäre und wie der Plan so ein bisschen in meinem Kopf und auch auf dem Papier, was die Richtung gewesen ist. Und dann so ein Rennen zu haben, wo alles aufgeht, ist natürlich super zufriedenstellend. Und auch während des Rennens gibt es dir Kraft, wenn du merkst, du bist bei 80 Kilometern und alles hat bisher geklappt, dann läuft sich's natürlich schneller und leichter, obwohl man gleich K.O. ist, wie wenn es nicht so wäre. Mhm. Ich glaube, es ist, ja, das ist so ein bisschen die Herausforderung auch, der man sich dann immer stellt, auch mental, dass man damit umgehen muss, wenn es eben nicht so ist, dass alles nach Plan läuft. Und es gibt, glaube ich, Leute, die noch viel detaillierter und strukturierter so Rennpläne schreiben, ob ich da jetzt an John denke oder auch an Katie, wo ich schon sagen würde, dagegen ist mein Plan sehr locker formuliert. Aber ja, ich würde mir die Lockerheit wünschen, die Naivität bringt. Aber ansonsten glaube ich schon, dass Erfahrung und strukturiert sein nicht schadet. Das ist nur, wie man damit umgeht. Ich glaube, da das ist die große Herausforderung.
Ja, das stimmt. Das hast du schön gesagt. Das stimmt. Ja, ist ja, die Frage, ob man Lockerheit lernen kann, so ein bisschen. Vielleicht.
Du nimmst dir die jetzt einfach von Berlin an mit für den Rest der Saison.
Ja, schauen wir mal. Außer es läuft komplett daneben, dann lieber nicht. Aber ich das ist zumindest so ein bisschen mein Wunsch an mein diesjähriges Jahr, so ein bisschen diese Lockerheit zu behalten und zuzulassen. Ja, das auf jeden Fall.
Ja, ist so ein bisschen wie das mit dem Schwarz-Weiß-Denken, weil das kommt, finde ich, auch daher, was ich in dieser, glaube ich, ersten Folge oder so, als wir so über Vorsätze gesprochen haben, meinte, dass ich nicht mehr so schwarz-weiß sehen will. Mhm. Wenn man lockerer ist und besser damit umgeht, wenn mal was nicht nach Plan läuft, dann ist man automatisch nicht mehr so doll in diesem Schwarz-Weiß-Denken. Ja, ich glaube, es ist eine gute Sache, um dran zu arbeiten, aber es ist natürlich ein langer Prozess.
Ja.
Aber da ist mir gerade eingefallen, die Emily Forsberg zum Beispiel, die hat ganz oft eine Blume im Haar. Ist dir das schon mal aufgefallen?
Nee.
Die hat so am Ohr oder im Haar ganz oft eine Blüte. Weil die sagt immer, das hat sie dabei, um sich während des Rennens, wenn es hart wird, daran zu erinnern, dass sie die Lockerheit braucht, dass sie das für Spaß macht oder halt ursprünglich das Laufen für den Spaß gemacht hat.
Mhm.
Und ich glaube, sowas ist auch nicht schlecht. Du könntest dir jetzt immer dann deine Straßenschuhe an den Trail-Rucksack binden. Jeder würde sich fragen, wieso du Straßenschuhe mitnimmst, und du könntest sagen, die erinnern mich an die Lockerheit, die ich da in Berlin hatte.
Ja, oder um es vom Gewicht her ein bisschen leichter zu machen, das hat mir der Guy versucht, es mir immer wieder zu sagen, einfach mich erinnern zu lächeln. Also das ist ja bei mir meistens nicht vorhanden. Lächelnde Wettkampffotos gibt es von mir tatsächlich fast nicht, weil ich da schon ja tendenziell eher einfach im Modus bin und einfach ernst guck. Und ich glaube, so dieses, was die Emily ja im Grunde mit der Blüte dann macht, so dieses Zurückerinnern, was mache ich jetzt gerade eigentlich und was darf ich hier eigentlich gerade machen, und dann einfach so ein bisschen das wieder mit Freude verbinden und nicht eben nur mit Leistung und Druck. Ich glaube, dass das vielleicht ein ganz gutes Herangehen wäre. Und wenn das nicht funktioniert, dann bin ich mir die Schuhe an den Rucksack. Aber
lächeln wäre leichter, ja.
Genau, in sämtlichen Zusammenhängen. Aber das ist so ein bisschen so dieses, ich meine, das soll dann auch nichts Verkrampftes sein, dass man sich dauernd nur zwingt, da zu lächeln, weil das ist auch am Ende des Tages dann nicht Sinn und Zweck. Aber einfach dieses, das Gefühl, was ein Lächeln verursacht, nämlich irgendwie glücklich sein, halt so ein bisschen mehr auf den Trail bringen, und zwar nicht nur im Training, sondern auch im Wettkampf. Ich glaube, dass das ein ganz guter Weg zum Ziel wäre. Ja,
ja, genau. Ja, das stimmt.
Ja, genau.
Ja, dann stelle ich dir mal Evas Frage. Hilft es, das Laufen in der Nacht zu trainieren?
Also ich muss sagen, ich habe es in dem Sinne noch nie in der Nacht trainiert, weil ich das bisher noch nicht gebraucht habe. Aber trotzdem ist meine klare Antwort ein Ja, weil, also ich kann das sehr gut auf mich anwenden. Ich bin absolut kein Abendläufer und Nachtläufer sowieso nicht, weil einfach mein Rhythmus so ist, dass ich meistens ich trainiere zwar zweimal am Tag, aber nichtsdestotrotz meine Kerneinheiten, die Intervalle, die sind immer morgens, weil ich am Morgen am leistungsfähigsten bin. Und je später der Tag wird, desto härter wird es für mich, in diesen Modus zu wechseln. Aber es ist ja doch so, dass ein paar Wettkämpfe, zwar die kürzeren selten, aber nichtsdestotrotz kommt es schon vor, dass manchmal Wettkämpfe auch abends stattfinden oder nachmittags starten. Jetzt der Zut letztes Jahr zum Beispiel, das war 15.30 Uhr, was eine völlig komische Startzeit ist oder so. Und dann musst du ja irgendwie auch deinen Körper darauf polen können, dass der spät auch noch funktioniert. Jetzt geht's in der Frage um nachts. Nachts ist ja eigentlich so der Modus, wo du erholst und wo du runterfährst. Und ich glaube, allein deswegen muss man den eigenen Körper schon daran gewöhnen, dass er auch dazu imstande ist, nachts Leistung zu bringen. Und ich glaube, allein dafür ist es wichtig, dass man dieses Nachtslaufen trainiert. Auch für den Kopf. Dafür, ich meine, das hast du, glaube ich, auch ganz oft gesagt mit Thema Ernährung, dass man dann halt abends sich so ernährt oder so isst, dass man dann imstande ist, nachts zu laufen, keine Magenprobleme bekommt. Dann irgendwie auch dieses Anpassen an den Rhythmus, das Umstellen des Rhythmus. Ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, nachts zu trainieren, um einfach dann im Wettkampf keine bösen oder zumindest diese bösen Überraschungen zumindest einschränken zu können. Aber wie gesagt, habe ich bisher noch nie nachts trainiert. In dem Sinne, ich war ein paar Mal nachts laufen, aber das war alles immer zum Jux. Und dann ist es auch noch mal was anderes. Aber ich bin mir sehr sicher, dass man das trainieren sollte, ja. Was sagst du dazu als jemand, der schon oft nachts trainiert hat?
Ja, oft ist auch übertrieben gesagt. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall gut. Jedes Mal nehme ich davon ein bisschen Learning mit und denke mir währenddessen, ja, das muss man öfter machen, weil es ist der Rhythmus, es ist die Ernährung, es ist nachts mit Schmerz umzugehen. Also jetzt nicht Schmerz von Schmerzen, sondern Schmerz von Leiden oder ja, halt trainieren. Es ist an sich was man, glaube ich, öfter machen sollte. Und ich weiß auch, dass viele andere Langstrecklerinnen das viel mehr noch trainieren als ich. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, dass ich halt einfach nicht alleine lebe. Und ich muss halt echt sagen, wenn man nachts läuft, dann ist der Rhythmus so anders, dass man halt eigentlich ein Umfeld braucht, was auch anders angepasst ist. Also man kann nicht morgens früh dann Calls haben oder zur Familienfeier müssen. Also das finde ich jetzt für mich daran auch die Herausforderung. Du bist den ganzen Tag über schon auf den Beinen und erledigst Sachen, hast Termine und dann nachts leistungsstark zu sein, ist natürlich schwieriger oder halt leistungsfähig zu sein. Und deswegen müsste man dann schon den ganzen Tag darauf Rücksicht nehmen und natürlich den nächsten Tag. Man muss viel Schlaf nachholen und ich tue mich einfach schwer damit, da dann so das zu rechtfertigen oder zu sagen, nee, diesen Samstag, da muss ich erstmal den Schlaf nachholen von Freitag auf Samstag, weil ich da in der Nacht trainieren will. Und muss auch echt sagen, dass einfach wenig Wochen oder Wochenenden sind, wo sich das ausgeht mit Terminen drumherum. Und ich glaube, wenn jemand uns die Frage stellt, wird das wahrscheinlich auch eine große Rolle spielen. Vielleicht hat die Person eine Familie oder was auch immer, wo halt nicht alle einfach sitzen und warten können, bis die Person ausgeschlafen hat. Und das ist für mich so mehr die Herausforderung, wo ich auf jeden Fall sehe, dass Läuferinnen in meinem Umfeld, die, weiß ich nicht, allein sind oder ja, das irgendwie besser schaffen zu managen, dass sie da mehr Rücksicht auf sich nehmen und dann am Wochenende lange Läufe in der Nacht machen, dass das natürlich von Vorteil ist fürs Rennen. Weil das Beste, um auf so ein Nachtrennen vorbereitet zu sein, ist, wenn man das öfter gemacht hat. Und ich muss aber auch sagen, das letzte Mal, dass ich es gemacht habe, war 2 Wochen vor Gran Canaria. Und ich hatte eine richtig beschissene Erfahrung und ich bin seitdem kein einziges Mal mehr nachts gelaufen. Und so ein bisschen wird das im Moment zu meinem Hindernis. Ich muss es irgendwie jetzt anfangen zu machen, damit ich nicht das ganze Jahr immer denke, oh nein, morgen muss ich mal nachts laufen. Bei mir war ist es so gegangen, dass ich bin immer die gleiche Runde von der alten Wohnung aus gelaufen und habe in der Dämmerung abends begonnen und bin bis etwa Mitternacht gelaufen. Und es war einfach so ein Mann da, der 1000 Mal an diese Strecke gekommen ist. Also 1000 Mal ist jetzt übertrieben, aber er war jede Runde mindestens 2 Mal da. Er hatte kein Licht, er hat mich total verunsichert. Er hat gemerkt, dass er mir Angst macht und ich glaube, das hat ihm am besten getan. Also und egal, wo ich dann versucht habe, einen Downhill runterzulaufen, damit ich von der Route abweiche, damit wir uns nicht wieder treffen, er war immer da und er stand immer plötzlich im Dunkeln wieder neben mir. Und er war so richtig gruselig und es war ein schreckliches Nachttraining. Und genau an dem Abend war halt zum Beispiel Johannes auch nicht da, er war bei Freunden. Und ich hatte richtig, richtig doll Angst. Also wirklich, ich wollte es damals nicht als Training der Woche machen und erzählen, weil ich einfach es noch nicht so richtig verarbeitet hatte. Und es waren eigentlich meine Home Trails und in Innsbruck und ich habe das Gefühl, ich kenne da jeden Stein. Und das Letzte, womit ich gerechnet habe vorher, war, dass ich bei diesem Nachttraining Angst kriege. Weißt du, ich habe gedacht, vielleicht, ja, ist es mit der Verpflegung schwierig oder durchzuhalten wird schwierig oder ich werde müde. Und ich habe halt auch versucht, viele Höhenmeter dann in der Nacht da zu machen. Aber meine größte Herausforderung war Runde um Runde, dass dieser Mensch da war und ich nicht losgeworden bin und er mich bedrängelt hat und so richtig grenzüberschreitend war. Also er hat zum Beispiel auch mein Handy genommen, seine Handynummer eingetippt, sich angerufen, halt alles so, also was? Wirklich extrem, extrem grenzüberschreitend und ich war halt auch extrem verunsichert und ängstlich. Weshalb ich finde, so Nachtstraining, ja, man sollte das oft machen. Man sollte es natürlich eigentlich nur machen, wo man sich gut auskennt. Was ich sagen würde, was ich bei meinem alten Zuhause sehr gut wusste, wo ich bin. Und vielleicht ist es nicht schlecht, wenn man es nicht allein macht. Also mein Learning so ein bisschen vom letzten Mal ist, dass ich mir jetzt wen suchen muss. Es wird natürlich noch schwieriger, der mit mir das Nachttraining macht, damit das passt von der Pace, vom Rhythmus, vom auch vom Training auf ein Rennen hin, weil natürlich macht es auch nur Sinn, das zu machen, wenn man wirklich ein Rennen hat, wo man nachts läuft. Aber das ist, glaube ich, das, was ich für mein nächstes Nachttraining brauche. Ich will da erstmal nicht allein sein, weil es einfach so eine schlechte Erfahrung war. Aber es war halt, muss man auch sagen, das einzige Mal bisher, mir ist sonst sowas noch nie passiert. Aber es war einfach echt schlecht dafür, dass ich Nachttraining eh schon so selten mache und es mir so viel Überwindung kostet, weil ich halt gefühlt von allen dann den Tagesablauf umstelle. Und das, ja, ich weiß nicht, es ist für ein Rennen eigentlich super wichtig, aber es ist für mich jetzt irgendwie noch eine größere Herausforderung geworden.
Bei mir sind gerade wahnsinnig viele Gedanken im Kopf. Weil für mich ist ja, das hatten wir ja mal, wo es so ein bisschen um dieses Thema Sexismus und so im Trailsport ging, da hatten wir ja mal so ein bisschen dieses Thema auch angesprochen. Mit Belästigung beim Laufen oder was auch immer. Und mir ist das jetzt auch noch nicht allzu oft passiert, aber schon ein, zwei Mal. Und da hatten wir da mal drüber gesprochen. Und das ist tatsächlich für mich Grund, warum ich vorhin auch die Erkenntnis gebracht habe, ich finde es schön, dass es länger hell ist. Weil ich meine zweite Einheit immer versuche, so zu legen, wenn es irgendwie geht, dass es noch hell ist oder heller, was natürlich im Winter wahnsinnig schwierig bis unmöglich ist. Weil für mich ist es eine wahnsinnige Überwindung, im Dunkeln zu laufen. Und ich habe da auch einfach Angst. Und deswegen, das habe ich vorhin bei der Beantwortung der Frage tatsächlich gar nicht gesehen, sondern ich bin rein aufs Praktische gegangen. Aber wenn du das so erzählst, für mich wäre das auf jeden Fall wahnsinnig schwer, das in zukünftigen Trainings nicht mehr im Kopf zu haben.
Ja.
Und ich frage mich nur, wie kam es dazu, dass der dein Handy in die Hand bekommen hat?
Ja, also ich habe mein Handy meistens im Trailrucksack vorne in einem der Fächer, wo die Flaschen drin sind. Also ich habe die meistens nicht in beiden Fächern Flaschen, sondern das Handy in einem die Flasche. Mhm. Und es war einfach insgesamt alles ein bisschen weird. Es war jetzt so, ich hatte das Gefühl, dass er daran Spaß hatte zu merken, dass ich Angst hatte. Weißt du, der war so, ich würde sagen Mitte 40, also eigentlich so alt wie mein Vater und hatte einfach Spaß daran zu sehen, dass ich jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, weil er hatte ja auch einfach kein Licht, er stand plötzlich immer, ich habe ihn immer plötzlich mit meiner Lampe angeleuchtet und dann immer in meine erschrockenen Augen zu sehen, ich glaube, das hat ihm Freude gemacht, weil er hat halt auch jede Runde versucht, woanders zu stehen, dann ist er immer mit Jeanshose so einen Kilometer hinter mir hergelaufen und ich habe halt immer versucht, noch schneller zu laufen, um ihn loszuwerden, was dann halt irgendwann immer geklappt hat, aber es war einfach super komisch und auch er hat immer so komisches Zeug geredet, so, ja, er kann mir zeigen, wie man dopen kann, ohne Doping. Ja, es gibt so viele natürliche Wege, also er hat von Anfang bis Ende nur Müll geredet und so. Es war super komisch, weißt du, ich bin aber halt auch nicht rausgekommen. Klar, ich hätte nach Hause laufen können, aber in meinem Kopf war, weil ich ja nicht so weit davon weg wohne, dann weiß er auch noch, wo ich wohne. Und ich wusste ja, dass zu Hause auch niemand ist. Also ich hätte nicht nach Hause laufen können, sagen können, Johannes, ich habe Angst, sondern ich wär zu Hause ja auch allein gewesen. Und es war so ein bisschen, es war eine richtig komische Situation und ich habe auch mich danach voll geschämt, dass ich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Ich habe es nicht so richtig erzählt, habe gedacht, es wirkt so, als wäre ich so ein kleines, dummes, naives Kind, was nicht weiß. Aber im Nachhinein, ich weiß immer noch nicht, wie ich hätte besser mit der Situation umgehen können, als ich es versucht habe. Ich habe versucht, nett zu bleiben. Ich habe versucht, so zu tun, als wenn, also mir nichts anmerken zu lassen, als wenn es völlig normal ist, dass er da immer ist. Natürlich wird man mir angemerkt haben, dass ich Angst hatte. Ganz sicher, sonst hätte es ihm wahrscheinlich nicht so eine Freude gemacht. Aber es war einfach komisch. Und es war auch, als er gesagt hat, ja, ich soll ihm mal meine Handynummer geben, habe ich halt gesagt, okay, und ich hätte sie ihm halt diktiert und er war dann aber so, also er hat gesagt, nein, er nimmt mein Handy, weil sonst kann ich mir eine falsche Handynummer geben, also wofür auch immer er meine Handynummer brauchte, weil, naja, ganz seltsam.
Also hat der jetzt deine Handynummer?
Ja. Und er hat mir tatsächlich auch direkt danach geschrieben, aber ich habe ihn überall halt blockiert, logisch.
Boah. Also ich finde, ehrlich gesagt, ich kenne dieses Gefühl, dass man sich dann irgendwie im Nachhinein ärgert, weil man nicht so schlagfertig oder gut reagiert hat, weil ein richtig gibt's in dem Fall ja nicht. Ja. Das Ding ist aber einfach, weil ich hatte letztens auch wieder eine ähnliche Situation, aber nicht beim Laufen tatsächlich, sondern einfach beim Einkaufen. Und ich war auch komplett, einfach weil solche Situationen so, keine Ahnung, einfach auch beängstigend sind. Du bist einfach völlig, also ich war komplett erstarrt und habe einfach nur, also und ich bin eigentlich ja nicht auf den Mund gefallen, aber in solchen Situationen eben schon, weil man hat ja so viel im Kopf, wie es bei dir ja auch ist, es spielt sich ja alles ab, so okay, wie gehe ich jetzt damit richtig um, wie kriege ich den los, ich will ihn aber auch nicht verärgern,
genau,
weil wer weiß, was dann passiert, bei mir daheim ist niemand, was sind jetzt meine Optionen? Und deswegen ist es so wahnsinnig schwer. Im Nachhinein fällt einem dann oft viel ein. Man hätte ja jemanden anrufen können, mit dieser Person reden können. Man hätte, was weiß ich, machen können. Aber in so einer Situation ist einfach alles auf einmal weg. Das Hirn ist leer, weil man einfach nur, ja, versucht noch zu funktionieren. Deswegen, ich kann das total nachvollziehen, dieses fast schon den Ärger oder auch Scham, dass man nicht so reagiert hat, wie man sich's gewünscht hätte und wie man sich's vielleicht im Vorhinein denkt, wenn sowas passiert, dann reagiere ich so und so und ich kann das gut handeln. Und das, ja, tut mir
aber
total
ich
leid,
sogar
dass du die...
Zum Beispiel über das mit dem Anrufen, natürlich habe ich darüber nachgedacht, ich hatte Kopfhörer drin, aber bei der Runde habe ich nur unten Netz und einmal oben. Und unten war jedes Mal er. Und dann habe ich immer auf dem Weg hoch gedacht, vielleicht steigere ich mich einfach nur rein. Der tut ja nichts Böses. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel Johannes anrufe, was soll er tun? Er denkt, ich werde ihm seinen Abend verderben. Wenn ich meine Mama anrufe, die kriegt wahrscheinlich Angstzustände und setzt sich ins Auto oder sagt zu meinem Vater, wir fahren jetzt nach Innsbruck für 8 Stunden. Also, weißt du, es war so ein bisschen auch die Hilflosigkeit in dem Moment, dass ich nicht wusste, was, also selbst wenn ich jetzt wen anrufe, was hilft es mir? Es kann sein, dass ich einfach die Situation falsch beurteile. Ich habe mir so ein bisschen eingeredet, dass ich mich nicht zu doll da reinsteigern darf, dass er ja an sich nichts Verkehrtes macht. Er redet komisches Zeug und er ist Runde um Runde da, aber er tut mir ja in dem Sinne nichts. Aber ja, es war einfach eine richtig, richtig komische Erfahrung und hat das Nachttraining für mich ganz schrecklich gemacht. Und seitdem war ich kein einziges Mal mehr nachts laufen und ich werde das sicher auch beim nächsten Nachtlauf im Kopf haben und ich hätte gesagt, in einer Großstadt verstehe ich das, also dass man Angst hat abends alleine oder ja, es ist eigentlich schade oder schlimm, aber dass es halt eher so ist, dass wenn man abends alleine unterwegs ist, dass es beängstigend sein kann. Aber in Innsbruck und vor allem auf meinen Hometrails, auf dieser Runde, die ich fast täglich gelaufen bin, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass mir jemand so Angst machen kann.
Ja, das verstehe ich. Ja, ist schwierig. Also ich habe auch tatsächlich für mich jetzt so den Umgang damit. Aber ich habe auch, wie gesagt, nicht das Muss, dass ich nachts trainieren muss. Bei mir ist es ja, wenn abends, und da findest du noch leichter, wen der mit dir läuft. Weil ich laufe auch super ungern abends dann allein und versuche das irgendwie zu umgehen, wie es geht. Und dass ich mir halt irgendwie wen suche, der mit mir mitläuft und so. Und deswegen, ja. Das tut mir auf jeden Fall wahnsinnig leid, dass du die Erfahrung gemacht hast, weil das macht natürlich was im Kopf und es bleibt da auch halt drinnen. Natürlich, irgendwann läuft man dann wieder nachts oder abends, aber es wird auf jeden Fall dich noch ein bisschen begleiten und allein deswegen ist es irgendwie, ja, blöd, dass es passiert ist.
Ein bisschen sehr deepes Ende der Folge.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, damit hat die Eva nicht gerechnet bei dieser Frage. Nee. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Punkt, weil ich finde, also gerade, ich meine, Eva ist ja auch eine Frau und ich finde, gerade für Frauen und Mädels ist das schon ein Punkt. Und ich glaube schon, dass das viele auch beschäftigt, so dieses Nachtslaufen. Ich meine, wie gesagt, ich bin da immer wo unterwegs, wo Beleuchtung ist mindestens, weil ich einfach auch ein geprägtes Kind bin so ein bisschen. Und ich bin per se keine ängstliche Person, aber in dem Zusammenhang schon. Und ich glaube, dass das halt ja schon auch okay ist, so zumindest das oder vorsichtig zu sein diesbezüglich. Aber ja, hatten wir ja auch damals schon mal gesagt, ein richtiges Umgehen damit können wir jetzt an sich auch nicht an die Hand geben, weil die Situation dann immer eine andere ist. Aber ja.
Ja, eben. Also ich weiß auch nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich in der Situation hätte anders machen sollen. Ich weiß nicht, ob es mir was gebracht hätte, wenn ich ein Mann gewesen wäre. Weil so wie er war, fand ich ihn einfach angsteinflößend. Er hat nichts Verkehrtes gemacht, außer dass er halt immer da war und mich damit so ein bisschen bedrängt hat. Und dass er halt so ein bisschen grenzüberschreitend war, auf eine unangenehme Art und Weise, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob er, weißt du, es gibt ja auch Menschen, die so aufdringlich sind, ohne dass sie böse sein wollen. Ich weiß nicht, nach wie vor frage ich mich, ob ich mich da ein bisschen zu sehr reinsteige oder ob es echt einfach ein beschissenes Training war, aber ja, naja, ich glaube, nee, ich laufe auf der Strecke auf jeden Fall nicht mehr nachts. Ist jetzt eh weiter weg von der jetzigen Wohnung, aber es war echt das letzte Mal, aber auch wirklich insgesamt das letzte Mal, dass ich auf dieser Runde dort gelaufen bin. Ich bin danach kein einziges Mal, auch nicht mehr am helllichten Tage. Klar, ich war dann auch auf Gran Canaria und danach auf Mallorca, aber ich habe kein einziges Mal mehr meine Runden auf der Runde gedreht.
Das Einzige, was ich noch dazu sagen möchte, was mir jetzt schon aufgefallen ist, generell, dass man sich nicht... Also dass man, und das, wie gesagt, das geht mir auch immer nach diesen Situationen so, aber dass es eigentlich schade ist, dass man so fühlt, dass man sich nicht schämt für sein das eigene Verhalten, aber auch so ein bisschen diese Schuld, die, also so dieses, ja, ich möchte jetzt nicht irgendwen damit auf die Last fallen, wenn ich jetzt irgendwen anrufe und den Abend verderben und so und ich so, und was hätte ich anders machen können? Man sucht ja im ersten Moment dann die Schuld bei sich und das finde ich ein bisschen schade, dass man da so fühlt, weil nichts, also der Typ hat sich. Und daran gibt's nichts zurückrütteln, falsch verhalten. Mhm. Also allein die Aktion mit deinem Handy finde ich absolut daneben. Deswegen, ja, da, das, ja.
Ja, ich bin mir auch bis jetzt nicht sicher, ob er am Ende mir gefolgt ist, um zu sehen, wo ich wohne oder nicht, weil ich bin dann auf so vielen Umwegen gelaufen. Also ich bin in jede Seitenstraße gelaufen und noch da eine Runde und ich war eigentlich todmüde und völlig fertig und hatte längst mehr als 45 Kilometern, als ich eigentlich laufen wollte und habe halt echt gedacht, ich muss irgendwie so kreuz und quer wie möglich laufen, damit er mir nicht folgen kann, weil ich
eine
so
andere Fährte legen. Ja, ja. Okay. Naja, aber ich find's schön, dass du uns daran teilhaben lässt.
Ja, es war nicht geplant, es noch zu erzählen im Podcast, aber ist so.
Ja.
Also unser Learning daraus, am besten nicht alleine nachts laufen.
Ja.
Das ist so, ja, auf jeden Fall das,
aber was ich... Aber es auch nicht zu sehr verunsichern lassen.
Ja, genau. Ja. Und Nachttraining hilft auf jeden Fall in Vorbereitung auf Wettkämpfe.
Ja, um mal zurück zur Frage zu kommen ursprünglich. Ja,
ja, und im Wettkampf bist du halt seltenst allein. Klar, bei langen Strecken schon eher, aber auch da findest du gerade als Frau oder führende Frau oder so immer einen Mann, mit dem du mitlaufen kannst. Das ist bei den Männern dann schon schwieriger als führender Mann, auch was die Streckenfindung angeht. Ich denke das ganz oft im Rennen, wenn ich jetzt der erste Mann wäre oder auch, ich hatte ja mal zwei Rennen, wo ich overall Erste war, da ist mir das erste Mal aufgefallen, wie schwierig es eigentlich ist, wenn nicht vor einem Männer sind, die einem zeigen, wo lang es geht.
Ja, das ist, hatte ich auch bisher noch nie die Erfahrung so, aber das ist auch was, wo ich mir oft denke bei einem Wettkampf, der durch die Nacht geht, so boah, das wäre für mich auch schon echt eine
Herausforderung.
Am Tag. Ja.
Ja, das stimmt.
Naja, Ida.
Na gut, dann wünschen wir dir ganz viel Glück für Berlin. Wenn das Donnerstag rauskommt, hat noch jeder die Chance, dir viel Erfolg zu wünschen.
Auf jeden Fall.
Nimm die Lockheit mit, genau.
Das werde ich versuchen und mir zu Herzen nehmen. Und nächste Woche, wenn wir uns wieder hören, werde ich dann auf jeden Fall berichten. Ja.
Ich freue mich drauf. Ja. Und halte Ausschau nach dem Fähnchen im Livestream.
Dem rosanen Wimpel, der 3 Meter hinausragt. Ja,
genau.
Lass mir was einfallen.
Perfekt. Bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.